Also ich nehme dieses Zitat vorweg, weil ich habe es nicht in der PowerPoint. Das war nach den Ereignissen der Pfingstbewegung, also vor ungefähr 100 Jahren, als diese Bewegung einbrach, 1907 und dann 1909, September, Berliner Erklärung. Und dann hat dieser Ernst Budeberg vor ja praktisch 100 Jahren etwas festgestellt, konstatiert, das unwahrscheinlich zutreffend ist. Gott will durch sein offenbartes Wort mit uns verkehren. Die Schwärmerei will darüber hinaus inneres Wort Gottes haben und richtet ein neues Prophetentum mit autoritativer Gewalt auf. Gott will durch seinen Sohn mit uns verkehren. Die Schwärmerei löst den Geist von der Person Christi. Gott tut uns seinen Willen vornehmlich kund durch sein Wort, durch Lebensführung, durch erfahrene Christen. Die Schwärmerei will nur unmittelbar vom Geist geleitet werden. Also dieses Zitat vorweg. Und wir wollen jetzt, dass in den Gesamt, hier seht ihr mein Enkelkind, meine Tochter, aber deswegen habe ich euch nicht hier reingeholt. Es geht nicht um erhörendes Gebet. Womöglich meint manch einer, wie betet man erhörlich? Das wäre ja auch ein Thema. Es geht, ganz kurz vorweg gesagt, dass Leute ihre Augen schließen und dann ja innere Stimmen vernehmen und meinen jetzt in direkter Kommunikation zu stehen. Deswegen dieses Zitat vorweg. Jetzt wenn ich da so zahlreich sehe, die Leute werden mir schon warm ums Herz. Wir stellen das jetzt in diesen ganzen heilsgeschichtlichen Rahmen, denn wenn man diese Debatte hat, dann schlagen die einen auf, Apostelgeschichte und Korintherbrief, Thessalonicher Brief, Weissagung, verachtet nicht und so weiter. Und man löst es aus dem zeitgeschichtlichen Rahmen heraus und tut so, als gäbe es keine heilsgeschichtliche Entwicklung. Was soll dieses Bild? Das soll erinnern an ein Ereignis, von dem ich Zeitzeuge bin. Rückeroberung Jerusalems. Wann war die? 67. Ja, das reicht mir nicht. 67 war schon sehr gut. Juni. Dann welcher Tag? 7. Juni war es. Also der Krieg begann am 5. Juni um 8.45 Uhr. Und am 7. Juni um 10.30 Uhr stießen sie zu ihrer heiligsten Stätte nach Jahrtausenden. Und da war eine Begeisterung, die Leute sind sich auf den Straßen um den Hals gefallen, eine Euphorie. Man hätte sich nicht vorstellen können, dass der Wind sich so mal drehen würde. Die westliche Welt stand geschlossen hinter Israel, mit einer Ausnahme der Charles de Gaulle. Der war ja etwas für seinen gallischen Sturschädel bekannt und ist aber dann kurz danach von der Bildfläche verschwunden. Und das kennen ja etliche auch in dieser Schrift, die hier aufliegt. Die Bibel beleuchtet Hintergründe des Terrorismus. Der Jesus sagt uns dieses Ereignis voraus mit so einer Genauigkeit, dass unsere modernen Theologen sagen, es ist ein Vaticinum ex eventu, also eine Weissagung nach dem Ereignis. So, wenn ich also im Jahre 91 geschrieben hätte, ich habe im Jahre 85 den Fall der Berliner Mauer für 89 vorausgesagt. Die können sich nicht vorstellen, dass es Prophetie gibt. Für die ist Gott eine Idee, aber eben nicht eine Person. Und ihnen ist klar, wenn Gott zukünftige Dinge voraussagen kann, dann ist er nicht nur eine Idee, sondern dann ist er eben der lebendige Gott. Also wir kennen diese Stellen. Es sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wie aber den Schwangeren still in jenen Tagen, denn es hier, also ihr habt noch vorderste Plätze im Theater, die Proszenium-Loge wäre noch frei. Es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über dieses Volk kommen. Also das steht eben so geschrieben. Und Gott zeigt an Israel, wie es ist, wenn er handelt nur noch nach der Gerechtigkeit, nicht nach Gnade. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber Gott ist doch gerecht Und dann wird er doch nicht unser, dann ist meine Antwort, bitte sich nicht auf die Gerechtigkeit Gottes berufen. Da haben wir keine Chance. Die Bibel sagt, dass keiner gerecht ist. Warum hat uns Gott gerettet? Weil er gerecht ist? Gnädig ist, ja. Und dann hier, jetzt kommt, sie werden fallen durch das Schwert der Schärfe, gefangen geführt und alle Völker in Jerusalem wird zertreten und von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Also Gott hat einen Heilsplan, und dann war das hier die Einweihung beim Shavuot, beim Pfingstfest. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, der israelische Staat rechnet, glaube ich, mit 50.000 und es kamen ein paar 100.000. Und ich habe dann aufgelistet, was so an Ende der 60er Jahre begann. Es sagte der Gründer der ersten Satanskirche, Anton LaVey, das Zeitalter des Satanismus begann 1966, als man Gott für tot erklärte, der Verein für sexuelle Freizügigkeit gegründet wurde und die Hippies eine freie Subkultur entwickelten. Er war der, also Gründer der ersten Satanskirche. Man erklärt das in der New Age-Bewegung, die ja auch um diese Zeit einsetzt, mit dem Wassermann. Das ist hier ein astrologisches Zentrum in Neu-Delhi, Indien. Da ist ja alles astrologisch, jede Hochzeit, jedes Ereignis, alles astrologisch überhöht. Auch den Tag ihrer Unabhängigkeit, November 47, haben sie da nach astrologischen Gesichtspunkten besonders glücklich auswählen wollen. Und es war ja ein grauenhaftes Abschlachten, das dann geschah. Und größere Flüchtlingsbewegung als der Zweite Weltkrieg. Die Trennung dann zwischen Indien und Pakistan. Da habt ihr da in der damaligen Zeit die eines der größten Medien, die Shirley MacLaine. In Machu Picchu ist auch so ein New Age-Punkt und hier steht die Wende zum Wassermann und da heißt es dann irgendwo, kann man vielleicht lesen, äußerlich können wir die 68er Bewegung als eine dieser Wände zum Wassermann sehen. Man erklärt es mit dem Wassermann, vorher war der Frühlingspunkt, das ist ein astronomisch-astrologischer Begriff, im Sternbild der Fische, das war das Symbol des Christentums, jetzt ist er im Wassermann. Also früher glaubten wir an den Weihnachtsmann, jetzt glauben wir an den Wassermann, Randbemerkung. Und der Wassermann gießt Ströme des Wassers aus, also Geistesströme über die Menschheit. Und deswegen machen wir jetzt übernatürliche Erfahrungen, Präkognition, also Hellseherei, Out-of-the-Body-Experience, also seinen Leib verlassen, Thanatologie, Todesforschung und so weiter. Beginnt ja auch die Thanatologie mit Kübler-Ross 68. Das waren in dieser Zeit die vielleicht größten Medien. Die Botschaft von Shirley MacLaine, der Mensch ist Gott. In diesem Film Out on the Limb steht sie so am Meeresstrand in Kalifornien und sagt mit monotoner, beschwörender Stimme, I'm God, I'm God, I'm God. Und dann heißt es mal beim Propheten Ezekiel, was gilt's, wirst du dann noch sagen, ich bin Gott, obwohl du doch nicht Gott bist, sondern ein Mensch und in der Hand deiner Henker. Das ist genau das, was sich heute abspielt. Wir rufen, wir sind Götter und sind in Wirklichkeit in der Hand unserer Henker. Und die andere, die Kübler-Ross, deren Botschaft war, es gibt keinen Tod. Und das waren eigentlich die beiden Urlügen. Jetzt sind wir wieder in 1. Mose 3. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet mitnichten sterben. Und vielleicht Folgendes sollte man noch einfügen, so sehr ja 1. Mose 3, wo ja dieser brillante Vortrag war von unserem Bruder Wolfgang Nestvogel, so viel schon gesagt wurde. Der Feind macht es genau umgekehrt. Dort, wo Gott von Tod redet, wenn du davon issest, wirst du sterben, redet er vom Gegenteil, ihr werdet mitnichten sterben. Jetzt, wo alles vom Tode gezeichnet ist, der Tod eine schreckliche Großmacht geworden ist und Gott von Leben redet, wer an mich glaubt, wird leben, aber gleich stirbe, gibt keinen Leben nach dem Tode. Jetzt dreht er es wieder um. Also das noch am Rande. Und jetzt in der Welt wird diese Zunahme des esoterischen, übernatürlichen erklärt mit der Evolution. Es sei jetzt Evolutionsstopp der Materie, und es ist die Evolution der Psyche, das Bewusstseinserweiterungsprogramm. Das habe ich vorhin gesagt. Jetzt sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. Und im christlichen Bereich wird das erklärt mit der Prophetie von Joel. Ihr könnt sie alle fragen, wie erklärt ihr euch das? Man kannte das doch früher nicht in diesem Maße. Weissagungen wurden keine akzeptiert seit der Reformation, sola scriptura, die Schrift allein. Wir hatten auch nicht Heilungsdienste, das begann dann in den klassisch evangelikalen Kreisen durch Kathrin Kuhlmann in Ende der 60er Jahre. Und ja, heute erfüllt sich Joel, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Und die, dann heißt die Söhne und Töchter, die Ältesten sollen Träume haben, die Jüngling Gesichte, die Söhne und Töchter sollen weissagen. Und jetzt leben wir in den letzten Tagen und jetzt wird der Geist ausgegossen. Was ist damit gemeint? Die Zeit, wo ihr euch versammelt habt, ist ja vom Standpunkt des Zuhörens die mit Abstand gefährlichste. Der Metabolismus, der Stoffwechsel ist im Minimum. Wäre ich Zuhörer, es gibt so drei Phasen im Griechischen. Hystazo, das Nickerchen, Hypnos, der Schlaf und Koma, Tiefschlaf. Und um euch aus dem, also vor dem Koma zu bewahren, wenn da die Joel-Stelle zitiert wird, wissen wir, wie das zu beantworten ist. Frage, bin ich deutlich genug? Nicht, dass man mir nachher sagt, war ja sehr schön, aber wir haben nichts verstanden. Ja? Dann ist zu spät. Wann beginnt die Endzeit? Also nach rabbinischer Theologie mit dem Auftreten des Messias. Und deswegen jetzt streng genommen, nach jüdischer Lehre, mit der Taufe des Johannes, da wird unser Herr öffentlich proklamiert. Und jetzt leben wir seit fast tatsächlich 2 Jahrtausende in der Endzeit. Versteht ihr? Deswegen schreibt Johannes in seinem ersten Brief, schreibt er, liebe Kinder, es ist die letzte Stunde. Das ist typisch jüdisches Denken. Und wir haben etliche Verse im Neuen Testament, wo die Endzeit sich auf das erste Kommen bezieht. Es gibt da natürlich schon auch Stellen, wo Endzeit in unserem Sinne verstanden wird, nämlich die Generation, die Zeit, die den zweiten Kommen vorausgeht. Aber jetzt eine von mehreren Stellen, Hebräer 1, die Verse 1 und 2, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat durch die Propheten zu den Vätern, hat er am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn, erstes Kommen. Und diese Stelle aus Joel, in den letzten Tagen ausgießen meinen Geist, das ist eindeutig die Zeit dort zu Pfingsten, vor 2000 Jahren, hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Was sich vor unseren Augen erfüllt, das ist 2. Thessalonicher 2,11, wo es heißt, Gott wird ihnen eine Macht der Verführung, eine Energia planes, eine wirksame Kraft der Verführung schicken, sodass sie der Lüge glauben. Und die nehmen das oft physisch wahr, in Form von Hitze, Wärme, ein Strom, eine Energie, sie vibrieren oft am ganzen Leib und das hat natürlich eine unwahrscheinliche Überzeugungskraft. Wenn du das derartig körperlich, sinnlich wahrnimmst, da kannst du den Mund fußlich reden, dass das womöglich ein anderer Geist ist. Das ist für sie dann an der Grenze der Lästerung des Geistes, das ist ja von Gott und du sagst, es ist ein anderer Geist, also da hast du schlechte Karten. Und das Buch werde ich dann noch holen. Martin Elke Kampers in ihrem Buch Spirituelle Kräfte im neuen Zeitalter. Martin Kampers war Buddhist, Elke war New Agerin, kamen zum Glauben, etliche Stufen noch und so weiter, bis sie immer klarer sehen, dann hielten sie jede Menge Vorträge in freien Gemeinden. Er war ja mal Pastor einer FEG und dann mussten sie mit Schrecken feststellen, wie viel von diesem New Age-Denken bereits in die frommen Kreise eingedrungen ist, besonders über die psychologische Schiene und über die Paramedizin. Und ich füge noch hinzu, auch durch die Charismatik, was sich oft alles verbindet. Zur Auflockerung, kennt ihr das Schweizer Wort für New Age? Das habe ich von den Boten gelernt. Esoterisch. Da. Da sagt der Daniel, ist das was Esoterisches? Und da sagt jemand, das heißt esoterisch, ja, das ist esoterisch. Also das wieder mal nur, um euch aus dem Koma rauszuholen. Mir hat sehr geholfen, diese Dinge neu einzuordnen, ein Bestseller, ja, so in den 80er Jahren, John Eccles, inzwischen gestorben, Nobelpreisträger der Medizin, und die besten Arbeiten zum Thema Gehirn sind von Sir John Eccles und dann dieser Wissenschaftsphilosoph Karl Popper. Und in diesem Bestseller, Das Ich und sein Gehirn, im Englischen The Self and Its Brain, da haben die anhand von komplizierten Versuchen festgestellt, unser Gehirn kann gar nicht denken. Was wirklich denkt, ist eine unsichtbare Größe. Und jetzt wollte Eccles das Wort Geist nicht gebrauchen. Das ist mit zu viel anderen Geistereien assoziiert. Und deswegen spricht er vom The Self. Das The Self and its Brain. Und er hat dann aufgezeigt, dass die Identitätstheorie falsch ist. Und was ist damit gemeint? Wenn man einen Materialisten, Atheisten, Kommunisten, Trotzkisten, andere Kisten, sagt, du hast mehr als nur das Sichtbare, du hast eine unsichtbare Dimension, dann sagt der eine, das ist alles frommer Unsinn. Deine Persönlichkeit ist die Summe der hochkomplexen elektrophysikalischen, biochemischen Abläufe deines Gehirns. Und wenn dein Gehirn aufhört, hört auch deine Person auf. Das ist die Identitätstheorie. Dein Gehirn ist identisch mit deiner Person. Ist das Gehirn weg, ist deine Person weg. Und jetzt haben die festgestellt, eben unser Gehirn kann gar nicht denken, sondern unser Gehirn wird bedient von einer unsichtbaren Größe, die sie nicht packen konnten. Was ja die Bibel längst weiß, denkt nur an Lukas 16, der reiche Mann, arme Lazarus. Die biologische Maschine ist im Grab und die Person ist voll da, er erkennt den Lazarus, er kommuniziert und so weiter. Und jetzt heißt hier Folgendes, in Kürze besagt diese Hypothese, dass also unser Gehirn gar nicht denken kann, dass der selbstbewusste Geist, er ist also eine Größe, die ist sich ihrer unabhängig von der Materie selbstbewusst. Eine unabhängige Einheit darstellt, hier steht's ja, die aktiv mit den Auslesen aus der Vielzahl aktiver Zentren in den Modulen der Liaisonzentren der dominanten Großhirnhemisphäre befasst ist. Also alles klar, keiner weiß Bescheid. Hier, wie ich schon sagte, ist eine unsichtbare Größe, die bedient sich des Gehirns wie Klavierspieler und Klavier. Und es war nicht Eccles, aber es war, glaube ich, Walter Penfield, der galt als der größte kanadische Wissenschaftler. Der hat ja auch solche Versuche gemacht. Und er musste feststellen, erstens, das ist das komplizierteste Organ im ganzen Universum und es ist so komplex, dass es keine neutrale Zone duldet. Das heißt, wenn ich nicht das Gehirn gebrauche, wird es womöglich jemand anderer gebrauchen. Und der Herr Jesus hat sich selten wiederholt, aber wir sehen das noch. Also vielleicht noch ein Bild. Angenommen, ich könnte jemanden aus dem Mittelalter hierher holen mit Hilfe der Zeitmaschine, die laut H.G. Wells erfunden wurde, aber in Wirklichkeit nicht existiert. Und er würde das erste Mal ein Auto sehen. Dann würde er denken, der Wagen steuert sich selber. Angenommen, es hätte dunkle Scheiben, ja, verdunkelt. Der würde sehen, wie da etwas auf ihn zukommt. Und er denkt, es steuert sich selbst. Und so denken wir, wenn uns die unsichtbare Dimension verschlossen ist. Der Mensch bewegt sich selber, er denkt selber. Er ist sozusagen identisch mit seinem Gehirn, mit seiner sichtbaren Materie. Und dann würde der Wagen stehen bleiben und steigt jemand aus. Und das wäre Exitus. Du verlässt sozusagen dann deine biologische Maschine. Und jetzt von diesem Standpunkt hörendes Gebets und warum das auch jetzt so um sich greift. Schaut, wir machen jetzt nicht eine Anatomievorlesung. Roland, da muss man sagen, wenn ich was Falsches hier in den Raum werfe. Ich habe ihn eigens eingeflogen als Korrekturgröße. Nee, war nicht ernst. Während ich mit euch spreche, wird jedes Wort, jeder Ton im Innenohr, das sogenannte kortische Organ oder kortische Schnecke, nachgeschlagen, wie auf einem Klavier. Und jetzt stellt euch vor, unser Gehirn ist wie so eine Klaviertastatur. Und ich nehme das schon vorweg, der Heilige Geist bewirkt Enkrateia, das heißt Selbstkontrolle. Er bewirkt, dass ich die Tastatur immer besser bedienen kann. Aber er wird nie direkt hineinschalten, weil Gott seine Schöpfungsordnung respektiert. Mir haben Leute erzählt, die aus der Drogenszene, Okkultszene kommen. Da sagte mir einer, du Alexander, die erste Zeit, wenn ich Bibel las, ich bekam die schlimmsten Bilder und ich weiß nicht was von Gott und Jesus Christus. Da hat durch seine Okkultvergangenheit noch jemand hineingetastet. Das ist nie der Geist Gottes. Der Geist Gottes bewirkt Selbstkontrolle. Der falsche Geist sucht die Direktkontrolle. Der Heilige Geist macht wachsam. Der falsche Geist passiv. Der Heilige Geist beeinflusst das Herz. Das heißt immer wieder, Gott hat es ihnen ins Herz gegeben. Der falsche Geist bedient sich des Leibes. Und Wachsamkeit heißt vom Standpunkt, oder nehmen wir das Bild Computer und Programmierer, ich habe die Tastatur völlig in Kontrolle. Und Passivität heißt, ich ziehe die Hände ab und gestatte jetzt einen kosmischen Geist, einer kosmischen Schwingung, einer höheren Intelligenz, die Tastatur zu übernehmen. Dass mir der eine dann reinschaltet. Und angenommen jetzt von diesem Bild des kortischen Organs, also während ich mit euch spreche, wird da also jeder Ton nachgeschlagen, und angenommen, ich würde jetzt mich innerlich leer machen und es könnte jemand anderer gewisse Bereiche meines Gehirns aktivieren, dann würde ich auf einmal Bilder sehen oder Stimmen hören oder innere, ja, Erleuchtungen haben, und das ist für dich völlig real und in Wirklichkeit absolute Illusion. Genauso funktioniert die Hypnose. Jeder Hypnotiseur gibt zu, wenn ihm jemand widersteht, kann er nichts tun. Man muss sich ihm öffnen, sprich passiv machen, und dann kann dieser fremde Geist, mit dem er zusammenarbeitet, gewisse Bereiche bedienen, und dann hast du subjektiv den Eindruck, du bist am Nordpol und du beginnst zu frieren, oder du bist in der Sahara und du beginnst zu schwitzen, obwohl du stehst womöglich im Freien und es hat womöglich Minusgrade und so weiter. Und schaut, das ist jetzt aus einem Buch, das lag auf in einer der größten Spiritistenlogen in Zürich, der Verkehr mit der Geisterwelt, von einem ehemals katholischen Priester, Johannes Greber. Ich habe übrigens all diese Dinge da in diesem Büchlein, aber das kennen etliche schon, das hatte früher so eine Mausefalle mit Rosen. Die sanfte Verführung der Gemeinde, habe ich das mal alles vor Jahrzehnten aufgelistet und ist jetzt unglaublich über uns hereingebrochen. Und da heißt es, unter der Überschrift die Ausbildung der Medien, ich hoffe, ihr könnt das lesen, hier oben steht es, er beginnt mit einem kurzen Gebet. Könnt ihr nicht lesen? Fehlt euch die Gabe der... So, Jesaja 29, ihr werdet sein wie einer, der euch ein Schriftstück gibt und sagt, liest das, und ihr sprecht, ich kann nicht lesen. Aber das hat Gott zum Gericht gesagt, Also ihr steht jetzt da im Glauben, nur halb im Schauen. Also steht hier, er beginnt mit einem kurzen Gebet, hält eine Lesung aus der Heiligen Schrift und denkt über das Gelesene nach. Die Ausbildung der Medien. Das muss man sich mal vorstellen. Das machen wir ja auch. Wo ist jetzt der Unterschied? Darauf hält er, wie vorhin angegeben, seine Hand mit einem Bleistift auf ein vor ihm liegendes Blatt Schreibpapier und verhält sich abwartend ohne irgendwelche geistige Spannung. Passiv. Und versteht ihr, warum der Herr Jesus jetzt so oft sich wiederholt hat? Seid wachsam, wachet. Wenn sich der Herr wiederholt und auch so oft wiederholt, dann legt ihr eine besondere Betonung darauf. Wenn die Bibel etwas mehrmals sagt, dann ist es nicht von verschiedenen Quellen und Redakteuren da hineingekommen, sondern da legt Gott eine besondere Betonung. Zum Beispiel heißt es im Buch der Offenbarung mehrmals, und er verführt durch die Zeichen, und er verführt durch die Zeichen. Das wird ein Kennzeichen sein der letzten Tage. Die Bibel sagt nicht von den Gläubigen der letzten Tage, dass sie Zeichenwunder tun werden, sondern durch Zeichenwunder womöglich verführt werden. Das ist schon ein Unterschied. Und in Markus 13, die Wiederkunftsrede, die letzten 5 Verse, 4-mal seid wachsam, wachet, was ich euch sage, sage ich allen Gregorite, seid wachsam. Wird seine Hand zur Niederschrift von Gedanken gedrängt, die mit großer Bestimmtheit inspiriert haben, so schreibe er sie nieder, ja, wird seine Hand durch eine fremde Kraft in Bewegung gesetzt, so gebe er nach. Also das nennt man das automatische Schreiben. Und viele Bücher der Weltliteratur oder einige sind so entstanden. Auch unser Goethe, größte Deutsche, war partielles Schreibmedium. Er hat manchmal erst gemerkt, dass er ein Blatt schräg beschrieben hatte, wenn er unten ankam, nahm lieber einen Bleistift als eine Feder, weil die ihn durch ihr Schnarren aus seinem somnambulen, also schlafähnlichen Zustand aufgeschreckt hat. Und wir hatten ja jetzt 200 Geburtstagsfeier von Richard Wagner, und also 1813 geboren, und das Vorspiel zum Rheingold hat er auch über so passiv eingegeben bekommen. Und jetzt feiern wir Groß Wagner und gegen Rassismus. Na, wer war der Vater der Herrenrasse-Theorie? Bitte? Ja, also indirekt der Schwiegersohn von Richard Wagner, Houston Stuart Chamberlain. Der war ein Schreibmedium, ja, und von ihm kam dieser Gedanke der Master Race, und ihr könnt es googeln. Er sagte selber von sich, wenn ihr da eingebt, Chamberlain, also nicht der Neville, sondern Houston Stuart Chamberlain, er sagte, in mir ist ein Dämon. Er sagte von sich selber, dass er besessen ist. Und musste die Dinge hinschreiben gegen seinen Willen, und die Momo, die unendliche Geschichte, sind über Geisterdiktat geschrieben worden, das Kultbuch der Grünen und Friedensbewegten, und auch die Bücher, die Hitler den Weg bereitet haben. Die Sünde wieder den Geist. Damit war die Rassenvermischung gemeint. Die Sünde wieder das Blut von Arthur Dinter. Das war ebenfalls über Geisterdiktat geschrieben. Und jetzt Zitat von Luther. Deshalb ermahne ich, weil er musste sich mit diesen Zwickauer Propheten da auseinandersetzen, die sagten zu Luther, du hast den papierenden Papst, du hast den toten Buchstaben, wir haben den lebendigen Jesus, und sie kommunizierten ihn über so Träume und Eingebungen und setzten sich in die Ecke, und dann begann eben dieser Jesus zu ihnen reden, und da sagte Luther mit der ihm deutlichen Sprache, darum ermahne ich vor solchen Geistern auf der Hut zu sein, die da sagen, durch stille Sitzen in der Ecke empfange man den Heiligen Geist. 100.000 Teufeln wird er bekommen und nicht zu Gott kommen. Also etwas deutliche Sprache, nicht dialogfähig. Und das wird ja heute voll. Schaut hier, da heißt es hier, das Unterbewusstsein denkt in Bildern, und die Herstellung einer Gedankenlehre steht dann irgendwo, ist der Idealfall. Passiv, mach dich leer. Das ist ein Programm, das heißt BEP, Bewusstseinserweiterungsprogramm. Deswegen nenne ich das, ihr habt hoffentlich Sinn für Humor, von BEP zu DEP, weil für mich ist Gedankenlehre Dummheit. Und der Spiegel sagte, erst videotisiert und dann idiotisiert, vom Nirvana zum Narvana. Das Unterbewusstsein denkt in Bildern, und die Macht des Bildes, und wie das jetzt über uns hereinbricht, und wir haben ja eigentlich das Wort, geht durch das Neue Testament. Die Verkündigung des Evangeliums verbindet sich praktisch ausnahmslos immer mit Akuo, als sie das hörten. Wer meine Worte hört und versteht, Schma Israel, höre Israel. Wir haben heute die Großmacht des Auges. Jetzt vereinfacht gesagt, wir haben diese Polarisierung im Buch der Offenbarung, da haben wir diese 7 goldenen Leuchter, die Gemeinden, und da sagt er siebenmal, wer Ohren hat, der höre. Und die abgefallene Menschheit bleibt kleben am Bild des Tieres. Das geht jetzt nicht über Nacht, ja, das, also, heute noch alles christlich und dann ist gleich der Antichrist da, aber dieser schleichende Übergang. Schaut, das war in diesem Aufatmen, Stille entdecken. Ja, der Stille hat ja die Allianz als ausgerufen, als Ja der Stille. Und da hat ein Pfarrer, aus Thüringen war der, glaube ich, Folgendes auf Seite 96 berichtet. Ich soll keine Bücher und Zeitschriften, nicht einmal eine Bibel mitbringen. Also Bücher und Zeitschriften, das kann ja positiv sein. Ich tue das leider nicht. Meine Frau sieht das so wie Eugen Roth. Der sagte, ein Mensch, der Zeitung liest, erfährt, die Lage ist noch ungeklärt. Das ist seit Adam so gewesen, warum dann noch die Zeitung lesen? Und von Wilhelm Busch gibt es dann so, manchmal steht im Zeitungsblatt, was sich nicht ereignet hat. Das haben wir dann aktualisiert. In der Tagesschau ist oft zu sehen, was in der Tat so nicht geschehen. Aber gut, also das wäre ja gar nicht so schlecht. Mal nur die Bibel. Aber auch die Bibel soll er nicht mitbringen. Und da müsste man wissen, worum es geht, wo die Glocken hängen. Und wir jetzt, die Leute meinen es sicher gut. Und ich kenne das von Ansätzen, wenn man solche Erlebnisse hat, die haben so eine Überzeugungskraft, die bewirken so eine innere Freudigkeit und neue Freiheit. Als ich mal durch das Buch von Wilkerson da in diesen Sog hineingeraten war, die erste Zeit hatte ich so eine innere Glückseligkeit und mit einer neuen Freudigkeit den Herrn bezeugt, es haben sich sogar Leute bekehrt. Also das muss der Heilige Geist sein. Also blöd ist der Teufel nicht. Und da versteht man, warum Paulus schreibt an die Korinther, wenn ihr einen fremden Geist empfanget, so ertragt ihr das recht gern. 2. Korinther 11, Vers 4. Und die sich im Griechischen auskennen, die sind überrascht, dass er nicht den Konjunktiv gebraucht, also die Möglichkeitsform für das Wort anechomai, das ist das griechische Wort für tolerieren, annehmen. Er sagt nicht anecheste, also den Konjunktiv, sondern anecheste, den Indikativ. Ihr tragt das gerne, Carlos heißt schön. Und genau so war es jedenfalls eine Zeit lang bei mir. Es ist wie eine Droge, dann wird man dann schon zur Kasse gebeten. Und jetzt im zweiten Schritt, also nochmals, nicht die Motive richten. Ich meine es oft von Herzen gut, sind oft innerlich ausgebrannt, leer und empfangen dann eine neue Dimension und haben dann einen großen Eifer, aber wir müssen die Geister prüfen. Und wenn wir das in unseren Tagen nicht tun, dann haben wir keine Chance. Im zweiten Schritt ging es darum, durch ein inneres Abtasten des Leibes die Wahrnehmung für das eigene Dasein und vor Gott sein zu schärfen. Schließlich richtete sich die Wahrnehmung darauf, den Atem in die gefalteten Hände fließen zu lassen und auf den ausfließenden Atem den Namen Jesus zu legen. Also das sind reine New-Age-Übungen, dass man durch Atemübungen meint Gott, der da eine kosmische Kraft wird, näher zu kommen. Da bist du voll in diesem Weltbild der Esoterik. Nee, Gott ist eine Person und du kommst Gott nicht näher durch Änderung der Körperhaltung oder Atemübungen, sondern durch Änderung der Herzenshaltung, durch Buße. Und das war ihm von der Allianz, nee, das war die Zeit auf Aufatmen, Zitat von Luther, weil der Schwärmer trennt immer Wort und Geist oder sehr oft Wort und Geist oder nimmt es oft nur so als Feigenblatt, denn wo man das Wort fallen lässt und außer dem Wort nach Christus tappet, so ergreift man den Teufel. Naja, und dann hat man heute solche Meditationsübungen, schließt die Augen, du stellst dir vor, du gehst am See Genezareth, du hörst das Plätschern der Wellen, das Zwitschern der Vögel, den warmen Wind und da ist Jesus mit seinen Jüngern und du stellst jetzt vor, wie er da hingeht und auf dich zukommt und auf einmal, wie ein Film, der angestellt wird, entwickelt das eine Eigendynamik. Roland, kennst du auch solche Beispiele? Und das sind, wie uns Steve Hunt gezeigt hat, Techniken eigentlich aus dem Schamanismus in die Geisterwelt, solche Kontrollgeister zu kontaktieren. Und deswegen der Glaube. Und der ist das Gegenteil vom Schauen. Wir haben nur einmal den Glauben definiert, Hebräer 11, Vers 1, ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und Paulus polarisiert, das heißt, stellt nicht als Gegensatz gegenüber Glaube und Denken, wie es die Aufklärung gemacht hat, unter Humanismus, sondern Glaube und Schauen. Wir waren dem Glauben, nicht im Schauen. Das war also ein Zitat aus Luther zur Marienverehrung. Ideenheft zum Jahr der Stille. Von der Allianz war das jetzt, im Jahr 2010. Und da könnt ihr das nachlesen. Haben ja auch schon viele, nehmt es mit. Es ist nicht umsonst, aber kostenlos. Und da haben wir diese Zitate gebracht. Wer kennt das Buch? Also wer hat es schon? Also die, die es noch nicht haben, bedient euch. Es kostet nur einen Griff und es sind hier mehrere Bücher kombiniert worden. Zum Beispiel, was ist jetzt richtige Stille? Die Diagnose stimmt ja. Uns fehlt oft Stille. Wir sind überrollt. Es schrieb jemand, ich komme mir vor wie ein Igel auf der Datenautobahn. Ich habe jemanden mal gefragt, wie viele E-Mails bekommst du am Tag? Ja, 600. Ja gut, wie macht man das in 24 Stunden? Die muss man alle da in einen Sonderordner ablagern und das wird gelesen im Tausendjährigen Reich, die ersten 100 Jahre. Also wir sind überrollt, wir sind verzettelt, frustriert, die Diagnose stimmt. Und dann wird eine falsche Therapie angeboten. Nämlich das Wort Stille ist ja auch positiv, aber es ist meistens verbunden mit asiatischer, meditativer Stille. Ebenso das Wort Meditation, aber das kann man auch positiv fühlen, wo es heißt im Psalm 1, ersinn über mein Gesetz Tag und Nacht, da habt ihr die positive Stille. Du bist innerlich still, aber dein Verstand ist nicht leer. Und das steht in der Vulgata, also in der lateinischen Übersetzung, meditare, der über mein Wort meditiert, nachdenkt, auswendig lernt. Und das ist das Gegenteil von einem passiven Verstand. Ja, heute sitzen sie vor der Glotze und nehmen ihre Maßstäbe gewöhnlich aus der Glotze und die macht dich passiv. Das sagte der Hans-Joachim Friedrichs, der Mr. Tagesschau. Ich zitiere eine unverdächtige Quelle. Er sagte in einem Vortrag, er ist inzwischen tot. Fernsehen ist Hinrichtung der Fantasie, verordnete Passivität und die größte Zeitvernichtungsmaschine der Welt. Und das ist der Grund, warum ich den Kasten nicht habe, weil das hat eine Sogwirkung und man hat womöglich sich gar nichts Schlechtes angeschaut, aber es schadet um die Zeit. Also suchen Sie einen stillen Ort in Ihrer Wohnung, in Ihrer Kirche, zünden Sie eine Kerze an, das ist der typische Mystiker. Bevor Sie sich auf Ihrem Platz niederlassen, beginnen Sie in den Knien zu wippen. Zunächst langsam, dann immer heftiger, bis der ganze Körper in eine Schüttelbewegung kommt. Also dann hat dann hier ist Skamprax aufgezeigt, wie das typisch ist für Verehrung hinduistischer Gottheiten. Und es wurde dann gefragt, ja, wir können jetzt nicht nur aufzeigen, woher das alles kommt und was da alles falsch ist und aus welchen Quellen die schöpfen, sondern wo ist die positive Antwort? Und da hat ja unser Bruder Lothar Schäfer da auch noch reingenommen, also jetzt wirklich Stille im biblischen Sinne. Es sind eigentlich da mehrere Bücher komprimiert worden. Spüren Sie den Kontakt Ihrer Sitzfläche? Könnt ihr das lesen? Ja. Der Oberkörper richtet sich aus dem Becken heraus frei auf, ohne Kontakt zur Stuhllehne. Das sind auch so typische Übungen wie im Hinduismus, wie im Yoga. Kennt ihr den Namen Kundalini? Kundalini ist die Schlange im Hinduismus. Und die sitzt zusammengerollt am Gesäßende und wird durch Yoga und Atemübungen zur Entfaltung gebracht. Und wir hatten ja heute Morgen die Sache gehört mit der Schlange und so weiter, listiges Tier. Und ich war ja mal Atheist, weil die Zoologie jahrzehntelang mein Hobby war. Und da ist eben alles evolutionär aufgebaut. Und da hat man schon Mühe mit der Schlange. Also, und ist das wirklich wörtlich so zu verstehen? Aber es wird interessant, wenn man dann etwas herumkommt und in hinduistischen Ländern ist oder buddhistischen und sogar in Peru bei den Inkas, die Schlange ist eine allgegenwärtige Gottheit. Wir hatten da bei Machu Picchu einen Reiseführer und die Inkas hatten drei heilige Tiere, den Puma, den Kondor und die Schlange. Puma ein Bild für die Kraft, Kondor für diese himmlische Dimension. Und dann fragte ich ihn, was bedeutet die Schlange? Weisheit. Und dann fragte ich ihn, er war natürlich nach außen hin katholisch und im Winter warm angezogen, obwohl dort ist es nicht so kalt im Winter. Ja, und weißt du, was die Bibel zur Schlange sagt? Nein, Satan. Und ich habe jetzt noch die erschreckten Augen vor mir, wie er da erschrak. Also solche Übungen, wo man dann merkt, wie sozusagen Energie aufsteigt. Dann heißt es weiter, die Augen sind leicht geöffnet oder geschlossen, nehmen Sie Ihren Atem wahr. Also die totale Fixierung auf sich selber, seinen Körper abtasten. Es ist ein ungeheurer Ego-Trip in frommer Verpackung. Wie er kommt und geht, ohne ihn zu verändern, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Ausatmen, legen Sie in das Ausatmen alle innere Unruhe und lassen Sie sie mit dem Atem abfließen. Nehmen Sie die Geräusche um sich wahr, die lauten und die leisen, die nahen und die fernen. Und Martin Kamphaus erzählte mir kürzlich, er sagt, Yoga bricht jetzt derartig ein in die Christenheit. Er hatte kürzlich, als er Holländer, ein Treffen internationale Christen. Er hat vor Yoga gewarnt. Die Christen aus Amerika haben ihn massivst widerstanden. Und Rick Warren ist ja jetzt keine Randfigur. Er gilt ja als der Pastor Amerikas. In seiner Saddleback Church haben sie Holy Yoga mit Atemübungen und Gebet alles kombiniert. Und zu diesem Jahr der Stille. Wir wünschen uns bewusster mit Gott zu leben und es ist gut, sich zu besinnen. Jedoch finden wir in dem Ideenheft, das nochmals von der Allianz aufgelegt wurde, neben praktischen und guten Anregungen manche irritierende Übungen, von denen uns mehrere an die Zeit als Buddhisten und Esoteriker erinnern. Das stand in dem Rundbrief. So zum Beispiel folgendes: Stille werden im Leib, in der Seele, im Geist. Nichts tun, nichts wollen, nichts denken. Einfach nur da sein, ganz sein im Augenblick. Ausruhen in dem bergenden Gegenwart Gottes, wie ein leeres Gefäß sein, sich Gott hinzuhalten. Buddhist streben nach diesem Zustand der Leerheit, alles wollen aufgeben und ein leeres Gefäß werden, im Zustand der Erleuchtung aufzugehen. Gott dagegen möchte unser bewusstes Wollen nach ihm und kein leeres, passives Geschöpf. Zu unserem damaligen Denken gehörte auch die Annahme, durch Meditation in unserer Mitte anzukommen. Die Mitte sei der Ort unseres göttlichen Kerns. Nun lesen wir in einem Artikel im Ideenheft, der Weg in meine Mitte ist der Weg in die Tiefe meines Wesens, an den Ort, wo Gott schon auf mich wartet, mich empfängt und in seine Arme nimmt. In der wortlosen Begegnung mit ihm lerne ich verstehen und mit dem Herzen zu sehen. Vielleicht sind wir, Martin und Elke, besonders schlimme Sünder. Wir glauben nämlich, wenn Gott uns in der Tiefe unseres Wesens begegnet, werden wir einen enormen Schrecken davonbekommen. Da stehen Sie, Machu Picchu hier, so ein Ort, New Age, esoterische Kraft, Quellenort, und wie Sie da ganz typisch diese mediale Haltung, innerlich leer, und die Bibel sagt, wachsam, wachet, wachet und betet. Und da haben wir es jetzt. Schaut, Petrus schreibt es ja nicht an Gläubige, sondern Ungläubige, umgekehrt, nicht an Ungläubige, sondern an Gläubige, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und Petrus ist Pragmatiker, der kümmert sich nicht groß um theologische Zusammenhänge. Du kannst es noch so gut meinen. Und so ist mir ja gegangen nach dieser Handauflegung durch dieses Buch von David Wilkerson, Kreuz- und Messerhelden. Statt wachsam war man passiv, man ließ sich innerlich gleiten und dann erlebte man so ein Getragenwerden. Und wenn du diese Bedingungen erfüllst, statt nüchtern, unnüchtern, statt wachsam passiv, dann kommt er. Egal, ob deine Theologie das zulässt oder nicht. Und Lukas 11, 35, da haben wir das jetzt aus Markus 13, was ich schon erwähnt habe. Das ist ein merkwürdiger Vers, Lukas 11, 35. Sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Was heißt das? Und liebe Freunde, ich hatte mal ein Gebetserlebnis, das hat mir in einer Krisensituation sehr geholfen. Erzähle ich heute nicht mehr. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht, ob es wirklich von Gott war. Und ich musste feststellen, mein Herz ist trügerisch über alle Maßen. Und deswegen hat uns ja Gott sein Wort gegeben. damit wir nicht auf innere Stimmen hören. Ich habe jetzt gerade eine CD gehört, ist schon einige Jahre her, da war so ein Kurs von Peter Wenz, der biblische Glaubensgemeinde, jetzt Gospel Forum, also wie man das Reden des Geistes vernimmt, und man, da wird man trainiert, wie man innere Eindrücke und innere Stimmen empfängt. Und wiederum, Sie meinen es wahrscheinlich vom Herzen gut, aber genauso laufen die New Age Kurse. Da können wir im Prinzip jetzt Folgendes, also die Bibel sagt voraus, dass sie sich von der Wahrheit zu den Fabeln kehren. 2. Timotheus 4, der Abschiedsbrief des Paulus, das Wort Mythos steht 5-mal im Neuen Testament, ist immer negativ. Und da musste sogar Eugen Trevermann zugeben, die Bibel ist mythenfeindlich. Hier die Schlüsselfigur der Fantasy-Bewegung, Roland Raoul Tolkien. Und das ist ein Zitat von seinem Biografen Carpenter. Und da sagt er wörtlich, die Elben, Zwerge und bösartigen Orks traten mir als gegebene Dinge in den Sinn, und während sie kamen, getrennt voneinander, wuchsen auch die Verbindungen. Jetzt kommt's. Doch immer hatte ich das Gefühl, etwas aufzuzeichnen, das schon da war, irgendwo, und nicht etwas zu erfinden. Ähnlich Michael Jackson. Er sagte, it's strange, das ist seltsam. Das kommt aus einer anderen Welt. Du redest, es ist nicht Michael Jackson, es ist doch Michael Jackson. Und es haben sowohl Michael Ende als auch Tolkien auf die naive Frage ihrer Jünger, und das ist eine Religion geworden, begann ja auch Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ihr schildert doch ein Märchen, gesagt, nein, wir schildern reale Welten. Und der Gläubige sollte doch bitte wissen, dass es neben der sichtbaren auch noch eine unsichtbare Welt gibt. Und da schrieb ein weltlicher Rezensent, all das erklärt nur unzulänglich die Überzeugungskraft, die Mittelerde ausstrahlt. Das Buch vom Herrn der Ringe hat eine ähnliche Kraft wie der eine Ring, um den es darin geht. Wer sich mit ihm einlässt, wird von der ihm gebändigten Kraft überwältigt und verwandelt. Er wird von einem Leser zu einem Partner und Stellvertreter des Autors. Er wird verwandelt. Das aber ist angewandte Magie. Das ist jetzt schon Jahre her, das war dieser Mega-Erfolg E.T. und da sagte mir damals Kamprax, Alexander, das ist das Programm, das heute läuft, die Verschmelzung des Menschen mit dem Außerirdischen. Und der Außerirdische ist in der Bibel gewöhnlich Satan. Hier haben wir die unendliche Geschichte, da steht das Zitat von Crowley drauf, Alistair Crowley, tu was du willst. Da gehen wir jetzt weiter. Und es war hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange. Wir haben diese Schlange beim Beginn der Bibel, 1. Mose 3, und Ende der Bibel, es haben ja keine zwei Bücher so viele Parallelen wie 1. Buch Mose, Genesis und das Buch der Offenbarung. Er ward gestürzt, der Teufel, jetzt kriegt er hier vier Namen, der Satan, Drache, Schlange, Teufel, Satan, der die ganze Welt verführt. Das steht im Griechischen Oikumene. Er verführt die ganze Ökumene und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und wir können da jetzt eigentlich abbrechen. Hörendes Gebet war bis vor kurzem unbekannt. Bricht jetzt wie ein Steppenbrand ein, Atemübungen in unsere Freikirchen, und es war kürzlich ein Vortrag ganz in der Nähe, wo ich wohne, in Wetzlar, da gibt es eine Ansgar Gemeinde, und da haben zwei Prophetinnen erklärt, was ist hörendes Gebet. Gott redet durch die Bibel, aber Gott ist kreativ. Also für die Leute, ja, ihr habt euren Gott zwischen zwei Buchdeckeln. Also wir sind, Gott ist kreativ, Gott redet, da sagten die wörtlich, einige bekommen Inspirationen, Eingebungen, wenn sie unter der Dusche sind. Einige sehen Farben, Bilder, Visionen, Stimmen. Und ich bin Anhänger von Spurgeon. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Hätte man vor 30 Jahren gesagt, schließ deine Augen, dann hätten die gesagt, ich sehe nichts. Heute haben wir eine Generation, die wächst in einer digitalen Welt auf. In einer Scheinwelt. Und ich habe einen jungen Mann nach Indien mitgenommen, der Frank, hat mir gestattet, ich darf es jedem weitersagen. Und was keiner wusste, der war nach außen hin alles in Ordnung. Am Sonntag saß er freundlich lächelnd in der Gemeinde und er war computerspielsüchtig. Und er sagte, weißt du, das ist viel mehr, als du denkst, auch bei unserer Jugend. Die wachsen aufgedrängt in einer virtuellen Welt, in einer digitalen Scheinwelt. Und dann hat er mir den Trailer, also den Vorspann gezeigt, und den Ton ausgeblendet von dem beliebtesten oder erfolgreichsten Computerspiel aller Zeiten, Diablo. Und da schrieb sogar noch, der Spiegel, Millionen kämpfen gegen den Teufel. Und da kamen Gestalten aus der Erde raus, da war mein Kommentar nur, du, das ist nicht menschliche Fantasie. Und wenn jetzt solche Leute, die da so einen Hintergrund haben, ihre Augen schließen, ja, da laufen ganze Filme ab. Und jetzt haben die sich bekehrt, echt bekehrt. Da kann natürlich der Feind sofort getarnt als ein Engel des Lichts, kann er sich hier einschleichen und dann gibt er oft unglaubliche Gebetsantworten und Steuerungen. Und da bist du so überzeugt, das ist von Gott. Der Gedanke, dass das ein Blendwerk ist oder er dir positive Auswirkungen gibt, um dein Vertrauen zu gewinnen, um dich dann in den Abgrund zu stürzen. Da war ja am sichtbarsten das Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg. Die hatten jetzt ja so einen ungeheuren Erfolg, dass eben sie dann bis zum Schluss diesen Dämon noch anhingen. Wäre das gleich zu Beginn daneben gegangen, wäre es ja nie so weit gekommen. Und das Fallen auf dem Rücken, das lassen wir jetzt weg. Wie ist so eine Vermischung möglich? Damit schließen wir ab. Also Motive nochmal wollen wir nicht richten. Die Leute schließen ihre Augen und hören in sich hinein und dann vernehmen die Stimmen und so weiter. Und jetzt meinen sie, Gott rede direkt. Das ist die direkte Kommunikation. Und schaut, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Wir kennen das Zitat, 2. Korinther 6, 14. Wie stimmt Christus mit Belial? Was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Darum gehet aus von ihnen, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Nie Hände auflegen an Leute mit okkulter Belastung. Die Jünger haben Krankenhände aufgelegt, nie bei Besessenheitsfällen, ja. Und wenn man da diese Berichte hört, wie die Hände auflegen auf Medien und dann schüttelt es die und so weiter und sie denken, es ist der Geist Gottes und da wird jetzt eine kosmische Power frei und da hat man den Eindruck, der Gott, den sie da erfahren, das ist nicht eine Person, das ist so eine Art physikalische Kraft, so eine kosmische Batterie, in die man sich einstöpselt, wie so in eine Energiezentrale. Und dann werden sie mit so Wärme und Energieströmen durchströmt und dann legen sie ihre Hände auf, so kann man es nachlesen bei Wimpern, wie sie alle heißen. Und jetzt schaut, zunächst ein positiver Befehl. Er sagt, Paulus in 2. Korinther 6, Vers 12, o ihr Korinther, habt es nicht eng bei uns, aber eng ist in euren Herzen. Stellet euch doch so zu mir, wie ich zu euch und machet euer Herz weit. Seid weit, Imperativ. Wir kennen meistens nur, zieht nicht am fremden Joch, ist ja negativ. Nein, sagt Paulus, seid weit, für Gott und sein Wort. Und dann kannst du eng sein. Schaut, als ich mich bekehrt, ich bin auch ein 68er, 4. August 68, Tag meiner Bekehrung. Ja, damals gab es zum Glück noch nicht so viel. Man ist gerne ins Kino gegangen. Das war so eine Ersatzwelt, hat sich gefreut auf gewisse Filme und so weiter. Und als ich zum Glauben kam, war ich praktisch nicht mehr im Kino zu sehen. Kein Mensch hat mir das verboten. Es war jetzt wirklich das Herz weit für Gott und sein Wort. Die Gnade nimmt uns in Zucht, nicht das Gesetz, das erzieht zur Heuchelei. Also seid weit und dann seid eng. Zieht nicht am fremden Joch, das waren die Kommandant, Vers 14, wischt dem Christus mit Belial, Licht mit Finsternis, Gläubige mit Ungläubige. Und dann sagt er weiter in Kapitel 7, Vers 1, und da ist die Kapiteleinteilung völlig falsch, dieser Vers 1 gehört noch zu dem vorher, weil wir solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Wer ist heute nicht besudelt? Wer hat keine Pornofilme gesehen? Wer ist nicht von der Jugend in World of Warcraft in magische Spiele verstrickt? Und jetzt haben wir eine Generation, Gläubige wie Ungläubige, immer mehr besudelt. Und Heiligung ist ein Fremdwort geworden. Heiligung heißt Absage an der Welt. Wir haben immer mehr die Angleichung an der Welt. Und die Furcht Gottes ist mega out. Wenn man heute Worship-Szenen besucht, weiß man nicht, ist man in der Disco, ist man in Rockkonzert, wo ist man hier eigentlich gelandet? Und da hat ein führender Evangelikaler beim Thema Sex 125 Playboy-Exemplare ins Publikum verteilt, die der Verlag kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Und hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Ist immer noch ein führender Mann bei unseren Evangelikalen. Das hat mir früher als Witz erzählt, dass man womöglich noch Pornoschriften verteilt, um die Gläubigen anzulocken. Und deswegen haben wir genau diese Vermischung und diese Zunahme dieses hörenden Gebets. Und jetzt schließen wir ab. Der Martin schaut schon kritisch rüber. Also keine Angst, Martin, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir haben jetzt den Anfang des Beginns der Einleitung abgeschlossen. Ja, mein Lieblingsvers, sage ich scherzhaft, ist, ja, du ziehst jetzt alle Leitungen raus. Mein Lieblingsvers ist Apostelgeschichte 20,7. Was steht da? Einige wissen das. Da Paulus lange redete und die Rede bis Mitternacht hinzog. Wir wollen ja apostolisch urgemeindlich sein. Also bis Mitternacht. Und dann fiel der Eutychus aus dem Fenster. Und da ich aber nicht mehr die apostolische Vollmacht habe, Tote aufzuwecken, müssen wir vorher Schluss machen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir wollen uns an das klammern, was wir auch gesehen haben, der Geist und die Braut rufen kommen. Wir leben in diesen gräulichen Zeiten. Man könnte noch so viel sagen. Aber Herr, wir sehen mit Kummer, wie jetzt hörendes Gebet, Atemübungen, auch in Kreise, die früher noch konservativ nüchtern waren, eindringt. Und wir bitten dich, schenk du dieses heilsame Erwachen, öffne Augen und hab Dank, dass deine Gnade immer noch ausreicht. Wir wollen dir auch danken, den Schatz deines Wortes und uns darunter beugen, wo wir nicht genügend Zeit damit verbracht haben. Und dass wir es wirklich aufsaugen, dass wir es auswendig lernen, Herr, dass es unser Schatz ist und ein Licht auf unseren Wege, dass wir wieder Psalmist sagen können, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Amen.